So, wir wollen noch danken. Vater, wenn wir jetzt noch einmal zu dir kommen, noch einmal uns unter dein Wort stellen, dann tun wir das tatsächlich so, wie wir gesungen haben. In beiderlei Wesen sind wir verhaftet. Auf der einen Seite, Herr, sind wir einfach noch im alten Zustand, leiden darunter. Und auf der anderen Seite sind wir zutiefst verbunden mit dir. Welch ein Geheimnis. Und du weißt, Herr, dass wir immer wieder da auch Mühe haben, das auch bis in die Tiefe unseres Alltags hinein zu verstehen, dass du uns zu den Deinen gemacht hast und wir spüren gleichzeitig noch unser altes Dasein, unser alter Mensch. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns da einfach hilfst, Herr, auch hier immer und immer wieder uns hineinzubegeben in den guten Kampf des Glaubens, den du uns verordnet hast und auch in die Gemeinde, in der wir sind. Denn du weißt auch, dass auch unsere Gemeinden, wir müssen das einfach auch so sehen, oftmals immer mehr verweltlichen, immer mehr lasch werden und nicht mehr sich wirklich unter deinem Wort unterstellen. Da wollen wir auch dich herzlich bitten, dass du es immer wieder schenkst, Herr, dass Menschen, die hier sind, wieder ganz neuen Mut bekommen, ihr Leben ganz dir zu unterstellen und auch in ihrer Gemeinde ganz dich groß zu machen. Ich bitte dich, segne uns heute Abend, lass dein Heiliger Geist so wirken, Herr, wie der Einzelne es braucht. Lass auch heute Abend wieder die Übersetzungsarbeit deines Heiligen Geistes in dieser Weise tun. Amen. Amen.
Ich hoffe, liebe Geschwister und Freunde, dass Sie nach allem, was Sie heute schon gehört haben, noch ein bisschen Platz haben im geistlichen Magen. Sollte jemand beim Abendessen nicht so ganz rundherum satt geworden sein, dann möge er das in einen Hunger aufs Geistliche umwandeln, falls Ihnen das möglich ist. Ich bin wohl nicht der Erste, der hier steht und sagt, heute haben wir einen wunderbaren, ganz besonderen, herrlichen Text. Das haben wohl schon viele andere auch so empfunden. Aber ich empfinde es heute so, bei 1. Korinther 6, 1 bis 11 und werde es morgen früh wahrscheinlich wieder sagen, bei 1. Korinther 15, 1 bis 28. Ein außergewöhnlicher, herrlicher Text. Man kann darüber schreiben, Höhen und Tiefen der Gemeinde Jesu. 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Verse 1 bis 11. Man könnte auch darüber schreiben, wir werden aus großen Sündern Heilige Gottes und Richter der Welt. Also, wenn ich diesen Text lese, dann steht mir eine Landschaft vor Augen. Die Schweizer mag es freuen, das ist Mürren im Lauterbrunnental. Ich hoffe, Sie kennen die Schweiz. Ich hoffe, es wäre schön, Sie kennen Interlaken. Sonst können Sie es ja noch kennenlernen. Bisschen Tourismuswerbung. Also Basel, Bern, Thun, Spiez, Interlaken und dann rechts ab ins Lauterbrunnental. Da gibt es so Orte auf halber Höhe. Ich war da schon lange nicht mehr, aber ich war ja schon in den 60er Jahren zu Freizeiten in Unterseen bei Interlaken bei der lieben Schwester Marie Bachmann in ihrem Chalet und hatte dort zum Beispiel einen Bibelkurs über den Epheserbrief vor 40 Jahren, da waren wir alle noch jünger, in den 60er Jahren. Und der breitschultrige Lehrer Ernst Käser aus der Schweiz, der auch damit diente, wenn er mich kommen sah, hat er etwas gesagt, was mir nicht so ganz geschmeckt hat. Da kommt der Abiturient. Aha, ich sah wohl damals recht jung aus. Jedenfalls, Mürren im Lauterbrunnental. Und da waren wir ja in jenen Jahren, 60er, 70er, 80er Jahre, Mürren, Wengen, Schienige Platte und wie das da heißt, fahren Sie mal hin. Man schaut da einerseits auf die Höhen, glänzendes Dreigestirn von der Sonne beschienen, Mönch, Eiger, Jungfrau. Auf der anderen Seite schauen Sie, wenn vielleicht abends die Schatten sich schon breiten, tief hinunter ins dunkle Lauterbrunnental, 1000 Meter und mehr schauen Sie hinunter, 2000 Meter schauen Sie hinauf. Das ist 1. Korinther 6, 1 bis 11. Wir haben den Blick auf die Höhen. Ich werde Sie beim Lesen darauf hinweisen. Und wir haben den Blick in die Tiefen. Noch eine andere Unterscheidung. Wir haben Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Jetzt will ich diese 11 Verse einmal vorlesen. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich, vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Vers 2 und 3, die Höhen, Mönch, Eiger, Jungfrau, Sonnenglanz, Herrlichkeit, Berufung der Gemeinde. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt, den Kosmos richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Ja, Sie haben richtig gehört. So heißt es wirklich auch im griechischen Text. Nicht die Engel richten uns, wir richten Engel. Stehen wir etwa im Sinne des Liedes, das wir gerade gesungen haben von Adolf Heller, dem Herzen Gottes näher, als strahlende Engelmächte, die ihn äußerlich besser kennen. Aber der begnadete Sünder kennt sein Herz besser. Vers 4. Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch, also nicht ein Weiser ist unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Sondern ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich, besser übersetzt das Königreich, die Königsherrschaft Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher. Jetzt kommen also die Tiefen, jetzt sind wir bei den Tiefen. In Vers 19, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Wollüstlinge noch Knabenschänder noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden die Königsherrschaft Gottes erben. Und da sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Ich möchte einleitend ein bisschen weiter ausgreifen über diesen Text hinaus, ganz allgemein Bemerkungen machen. Methoden der Zurechtbringung bei Paulus. Unser Gott ist ein Gott, der immer zurechtbringen will. Wenn Sie das tief in Ihrem Herzen erfassen, dann haben Sie schon Wesentliches erfasst. Unser Gott ist ein Gott, der immer, auch durch Gerichte und Züchtigungen, auch wenn er zürnt, auch wenn er sagen muss, nein, so nicht, der immer zurechtbringen will. Und wir wissen, wenn wir den ersten Korintherbrief ein bisschen schon kennengelernt haben beim Bibelstudium, an keiner Gemeinde hat Paulus so viel auszusetzen. Auf allen möglichen Gebieten haben die versagt. Aber es gab einmal einen Artikel des Mannes, von dem wir gerade das Lied gesungen haben, Adolf Heller, Evangelist und Lehrer der Gemeinde. 1895 bis 1973 lebte er. Ich denke, einige hier haben ihn durchaus kennengelernt. Adolf Heller hat einmal einen Artikel geschrieben, der erschien auch in dieser Zeitschrift. Der Conny wird schmunzeln, aber ich darf Sie bei der Gelegenheit herzlich empfehlen, Gnade und Herrlichkeit, die gibt es immer noch. Und da kommen gute heilsgeschichtliche Beiträge und Auslegungen, auch unserer Brüder. Ich habe gerade gestern noch eine Predigt von unserem teuren Andreas Schäfer über Daniel 2 in Computer getippt für Gnade und Herrlichkeit. In der Januarnummer nächsten Jahres können Sie es dann lesen, sofern Sie es wollen. Also, Adolf Heller hat einmal in dieser Zeitschrift einen Artikel gebracht, Missstände in der Gemeinde als Anlass zur Lehre. Missstände. Die gab es haufenweise in Korinth. Aber Adolf Heller hat sich in dem Sinne geäußert, eigentlich könnten wir ja fast den Korinthern dankbar sein für ihre Fehler und Sünden. Warum denn? Nicht, weil Gott Sünde liebt, ne? Gewiss nicht. Aber aus den Methoden, wie Paulus, wie der Heilige Geist, wie Gott mit all diesem Fehlverhalten umgeht, daraus können wir eine Menge lernen, die wir nicht gelernt hätten, wenn die Korinther eine tadellose Gemeinde gewesen wären. Missstände in der Gemeinde. Verschiedene Arten der Zurechtbringung, lassen Sie mich kurz einiges darüber sagen. Es gibt die Methode der Beschämung. Also ihr solltet euch was schämen. Denkt doch dran, was Gott mit euch vorhat und jetzt lebt ihr so. Diese Methode haben wir ja auch in unserem heutigen Text. Denkt doch dran, wozu ihr berufen seid. Ihr sollt die Welt richten. Und jetzt geht ihr mit alltäglichem Kleinkram der Gemeinde zu weltlichen Richtern, die ihr sonst als Gottlose ablehnt. Methode der Beschämung, die haben wir auch schon im ersten Kapitel, 1. Korinther 1, wo Paulus die Parteisucht der Korinther-Gemeinde anprangert. Da gab es verschiedene Gruppen, die hatten eine starke Neigung, sich zu spalten, zu trennen. Und die einen sagten, wir sind also der Paulusflügel, die Pauluspartei. Paulus ist der Größte, da kommt niemand mit. Also ich schätze Paulus außerordentlich und er ist ja wirklich ein außerordentliches Werkzeug Gottes, Vollender des Wortes Gottes, der größte Missionar aller Zeiten, der das Evangelium von Jerusalem Richtung heutige Türkei, Galatien, Kleinasien, die Asia, die römische Provinz Asia, dann herüber nach Griechenland bis nach Rom herüberbrachte. Ein einzigartiges Werkzeug Gottes. Aber ich würde nie sagen, lest nur noch Paulus. Und der Apostel Paulus würde sich schön bedanken, wenn wir ihn hier hätten. Und wir würden ihn loben, indem wir sagen, Paulus, ich lese nur dich. Meinen Sie, der wäre begeistert? Nein, der würde sagen, das ist aber sehr schade. Lest bitte das ganze Wort. Alle Schrift ist nütze. Wer sagt denn das? Paulus. Es gab die Paulus-Partei, es gab die Apollos-Partei. Paulus, na ja, gut, er kann tiefe Reden führen, aber Apollos ist doch der glänzende Redner. Das herrliche Griechisch dieses Apostels ist doch unübertroffen. Man hält ihn für den Verfasser des Hebräerbriefes. Ich kann dem Gedanken viel abgewinnen. Dann gab es die dritte Gruppe, die sagte, ach Paulus, Apollos, wem hat denn der Herr die Schlüssel des Himmelreichs gegeben? Doch dem Petrus, machen wir eine Petruspartei. Und dann gab es die vierten, ganz schlau, wir nennen uns nach Christus und dann liegen wir ganz bestimmt richtig. Und dann gab es als viertes die Christuspartei. Und Paulus sagt, ihr solltet euch schämen, ist denn der Christus zerteilt? Der Christus, ihr gehört alle als Glieder zum Haupt. Methode der Beschämung. Dann gibt es Methode des prophetischen Ausblicks in 1. Korinther 3. In 1. Korinther 3, wer den Korintherbrief näher kennt, der weiß, da ist die Rede von dem Gericht des kommenden Tages Christi mit dem Feuergericht, der Feuerprobe, wie sich Gerhard Herbst von Berlin ausdrückte, wo wir offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus. Denn in 2. Korinther 5, Vers 10 steht nun einmal, wir müssen alle, und die Gläubigen sind gemeint, du und ich, wir müssen alle, nicht vor dem Weltgericht, nicht vor dem großen weißen Thron von Offenbarung 20, sondern vor dem Bema, der Richterbühne des Christus offenbar werden. Das gefällt manchen Leuten nicht. Mir sagte eine liebe Schwester, die schon beim Herrn ist inzwischen, ach nein, müssen meine Sünden nochmal alle offenbar werden, ich habe sie doch bekannt. Keine Sorge, sehen wir das doch nicht so negativ. Da gibt es auch Lohn und Lob und Siegeskranz. Da gibt es Anerkennung für guten Dienst, aber alles wird offenbar. Und wir denken typisch menschlich. Wir möchten uns heute ja gerne maskieren. Keiner soll wissen, wer wir wirklich zutiefst im Innersten sind. Masken tragen wir weithin. Und da gibt es keine Masken mehr. Ich muss mich auch vor mindestens zwei Leuten entschuldigen. Das eine war meine Oma, da habe ich noch was gut zu machen. Und noch jemand, mindestens mal zwei Leute, fällt Ihnen auch jemand ein, wo Sie sich vor dem Richterstuhl des Christus entschuldigen? Also das möchte ich noch mit dir ins Reine bringen. Manches können wir auf Erden nicht mehr ins Reine bringen, die Leute leben nicht mehr. Und da seien wir doch dankbar für diese Möglichkeit. Und denken Sie bitte nicht, wenn Sie dann einem sagen, ein Wort der Entschuldigung, dass das Gegenüber sagt, darauf habe ich aber schon lange gewartet. Das wird aber höchste Zeit. Nein, alle sind sie voller Demut. Alle wissen sie, ich lebe nur von der Gnade. Methode des prophetischen Ausblicks. Es gibt dann die Möglichkeit, dass unser Erdenwerk verbrennt oder aber, dass es die Feuerprobe besteht. 1. Korinther 3, 11 bis 15. Aber auch im schlimmsten Fall wird einer gerettet, doch so wie durch Feuer. Da geht es nur um die Glieder der Gemeinde. Dann kommt Methode harter Gemeindezucht. 1. Korinther 5. Manche wissen, was da los ist. Da hat Paulus einen Sünder in der Gemeinde Korinth dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist errettet wird. Immer steht am Ende der Ausblick auf Rettung, aber dem Satan übergeben, das ist dann schon harte Gemeindezucht. Ich denke, das machen wir heute nicht, das können wir auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass da keiner ist, auch hier nicht, der sich diese Vollmacht zutraut. Das wäre auch Anmaßung. Ein Apostel Paulus war uns ja nun doch in einigem überlegen. Er hat mal einen Toten auferweckt, den Eutychus. Und wo es Heilwunder gibt, da gibt es auch Strafwunder. Wir merken aber bei Paulus, wie er sich da schwer tut. Das macht er nicht so leicht hin. Er ringt um Worte. Ich zwar dem Leibe nach abwesend, 1. Korinther 5, Vers 3, aber im Geiste anwesend, habe schon als anwesend das Urteil gesprochen über den, der dieses so verübt hat, wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn. Er tut sich nicht leicht. Dazu brauche ich Kraft des Herrn Jesus. Aber bitte bedenken wir Folgendes, das war ein Mann, der hatte auf sexuellem Gebiet eine Sünde begangen, von der Paulus sagt, so ist ja nicht einmal die Welt. Und Korinth, die Hafenstadt, war berüchtigt und berühmt für seine Zügellosigkeit. Da könnte man ja heute weit suchen, bis man jemand findet, von dem man sagt, seine sexuellen Verfehlungen sind derart, die kommen in der Welt nicht vor. Also ich will da nicht fantasieren, ich fange gar nicht erst an, darüber nachzudenken, was das sein könnte. Das wird man so schnell nicht finden. Wir können heute so etwas nicht tun, nur nicht im Übereifer sowas machen. Das wäre ganz falsch. Aber was wir heute tun können allerdings und auch tun müssen, ist Sünde Sünde nennen. Methode der Beschämung, Methode des prophetischen Ausblicks, Methode harter Gemeindezucht. Und als Viertes will ich noch nennen, der gleiche Apostel, der hier in 1. Korinther 5 so Hartes verhängt. Da ist also ein Mensch krank geworden oder bald darauf gestorben. Machen Sie bitte nicht den Fehler eines Umkehrschlusses. Wenn ich krank bin, dann wurde ich dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches. Bitte nur nicht, nur nicht. Wir sind immer in der Hand und Erziehung unseres liebenden Herrn. Und in meinem letzten Buch, Was ist der Mensch im Licht der Bibel, habe ich ja im mittleren Kapitel über 8 Arten des Leides geschrieben. Ich wurde dazu angeregt durch Adolf Heller und Dr. Paul Müller, 8 Arten des Leides, dass wir also bitte hier nicht falsch denken. Der gleiche Apostel Paulus, der in 1. Korinther 5 so hart draufschlägt, der kann ganz zart ermahnen. In 1. Korinther 8, in Römer 14, da gab es in der Gemeinde Starke und Schwache. Enge und Weite, solche, die sich für stark hielten und solche, die sich für schwach hielten. Und die Gefahr bestand, dass die Starken weiten Freien mit Verachtung auf die Engen und Ängstlichen herabschauten und dass die Engen und Ängstlichen richtend sich gegen die Freien gestellt haben. Paulus stellt sich in dem Fall auf die Seite der Starken. Wir aber die Starken, wir sollen die Schwachheiten der Schwachen tragen. Ja, damals ging es um Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das rechte Halten von Feiertagen. Was darf man, wie ist es mit dem Sabbat oder Fleischgenuss? Darf ich dies und jenes essen? Die einen sagten, ja, ich kann alles essen, sagt auch Paulus. Alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das kannst du essen, ohne zu unterscheiden, um des Gewissens willen. Wir brauchen also im Metzgerladen nicht unterscheiden, um des Gewissens willen, aber wohl um der Gesundheit willen, Preis, Gesundheit und was schmeckt uns, worauf haben wir Appetit, das darfst du unterscheiden, aber im Gewissen sind wir frei. Da gab es in all diesen Fragen unterschiedliche Auffassungen, wie es auch heute in der Gemeinde wieder unterschiedliche Auffassungen gibt, in tausenderlei Fragen. Und da ermahnt Paulus ganz zart, dass wir doch bitte nicht den Bruder, die Schwester verachten oder einen Anstoß geben, dass wir lieber auf eine Freiheit verzichten, die wir haben, um nur ja nicht den Bruder zu beschädigen, für den Christus gestorben ist. So. Nun wird Zeit, dass ich zum Text komme. 1. Korinther 6. Welche Methode haben wir da? Die Methode der Beschämung. Denkt doch daran, zu welcher Höhe ihr berufen seid. Wenn es um die Berufung der Gemeinde Jesu Christi geht, da habe ich immer drei Worte im Ohr. Mit Erben, mit Richten, mit königlich Herrschen. Ich glaube, da haben wir so das Wesentliche. Die Gemeinde soll mit Christus erben. Wie viel erbt denn Christus? Hebräer 1 sagt uns, er ist der Erbe des Alls. Also da steht das wunderbare Wort in Römer 8, Vers 17, sind wir Kinder, Kinder Gottes, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mit leiden, damit wir auch mit verherrlicht werden, mit Erben. Hier in unserem Text mit richten. Wir sollen mit Christus richten. Das Gericht Gottes in der Zukunft, darf ich es mal lapidar sagen, das ist viel Arbeit. Wenn der Herr Jesus einmal sagt, die Menschen sollen Rechenschaft geben von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben, ja, wie viele Kassetten sind dann abzuhören im Himmelsbereich? Was ist da alles gespeichert? Meinen Sie nicht, dass der Himmel besser speichern kann als wir hier auf Erden? Da ist das Bild von den Büchern, die aufgetan werden. Das ist viel Arbeit. Gott, der Vater, ist nicht ein Gott, der alles selber tut. Das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, steht einmal geschrieben. Und der Sohn wiederum ist auch nicht einer, der alles selber tut. Sondern der sagt, wozu habe ich denn eine Gemeinde? Wozu habe ich denn Leibesglieder? Die Rede vom Leib des Christus ist ja nicht eine schöne Floskel, um uns daran zu berauschen, sondern das ist doch eine Realität, eine Wirklichkeit, die ganz praktischen Inhalt hat. Mitarbeiter Gottes mitarbeiten, jetzt schon und in Zukunft. Die Heiligen sollen die Welt richten. Da braucht der Herr Jesus so Millionen von Heiligen, um die Milliarden zu richten. Viel Arbeit, vielleicht geht es aber auch schneller, als wir uns das heute vorstellen. Und sogar Engel richten, mit Erben, mit Herrschen, mit königlich Herrschen, das steht ja auch geschrieben in 2. Timotheus 2, Vers 12, wenn wir ausharren, werden wir mit wem denn, mit Christus zusammen, königlich herrschen, Königsherrschaft ausüben. Aber durch gewisse Sünden kann man natürlich das verscherzen. Wer in den Sünden bleibt, wer sich nicht wirklich distanziert, wer nicht wirklich eine Bekehrung erlebt, eine Umkehr, der kann natürlich nicht mit Christus königlich herrschen. Und so sagt Paulus hier sehr deutlich, dass die Möglichkeit besteht, dass Ungerechte das Königreich Gottes nicht erben werden. Ihr könnt nicht so weitermachen wie in eurem alten Leben und dann meinen, wir werden mit Christus erben, richten, herrschen. So geht das nicht. Ja, bleiben wir einen Moment bei dem Wort Heilige stehen. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Würdest du dich zu diesen Heiligen zählen? Wäre ja mal interessant. Wir haben jetzt keine Freizeit, da könnte man ja Zettel verteilen. Keiner darf was sagen, alle schweigen. So, jeder soll auf den Zettel schreiben, bin ich ein Heiliger Gottes nach der Schrift? Was würden Sie da schreiben? Können Sie sich jetzt mal in Gedanken beantworten. Es gibt völlig falsche Vorstellungen über Heilige. Das sind Leute, die keine Fehler mehr machen, die haben so einen Heiligenschein, die sind auch ein bisschen unnahbar vielleicht, die sind besonders fromm, also die machen gar keine Fehler mehr, in Klammern, oder halten sich dafür. Das sind dann die Heiligen. Was ist denn der biblische Begriff von Heiligung? Heiligung hat eine Doppelseite, A, abgesondert von der Sünde, ich will sie nicht. Ich sage Nein zu ihr, auch wenn mir Sünde passiert, aber grundsätzlich sage ich Nein. Und auf der anderen Seite, dem Herrn geweiht. Nein zur Sünde, Ja zum Herrn. Dem Herrn übergeben. Ich brauche vom Papst keine Heiligsprechung und Seligsprechung. Ich brauche sowas nie und nimmer. Warum nicht? Weil ich ja längst heilig und selig bin. Da brauche ich doch keine Heiligsprechung oder Seligsprechung. Wo steht denn das in der Bibel? Ich bin ja längst geheiligt. Ihr seid geheiligt, steht in unserem Text. Ich bin ja längst selig, das heißt errettet. Und wenn ich es bin, braucht mich kein Mensch noch dazu zu erklären. Ein Bruder darf es mir bestätigen, meinetwegen auch der Bruder, oder sagen wir mal der Papst Benedikt XVI. Könnte mir das bestätigen. Aber er braucht es mir nicht zu bringen, er braucht mich nicht dazu erklären. Ich hatte neulich einen Traum vom Papst. Und jetzt sehen Sie mein Innerstes, wie hochmütig ich bin. Was habe ich vom Papst geträumt? Ich habe den Papst empfangen. Also nicht der hat mich empfangen, ich habe ihn empfangen. Und jetzt wollen wir mal reden über einige Themen wie Sakramentalismus und Maria. Ich achte ihn aber als Menschen sehr hoch und auch als einen ausgezeichneten katholischen Gelehrten. Also ich will das nicht in Abrede stellen und er hat sicher auch viel Gutes geschrieben. Bin auch nicht dazu gekommen, seine Bücher zu lesen. Ich achte ihn schon und weiß, dass er auch von der Sünde redet, was heute sehr wichtig ist. Und dass auf manchen Gebieten die katholische Lehre der Evangelischen noch überlegen erscheint, in meinen Augen. Also, jetzt weg vom Papst und weiter in unserem Text, sonst meinen Sie noch, ich wollte den Papst verunglimpfen. Nein, nein, nein. Mich selbst will ich verunglimpfen. So hochmütig bin ich. Und nun zurück. Also, mich braucht niemand für heilig erklären. Ich habe eine Definition für Heiligung, für Heilige. Was ist ein Heiliger? Ein Heiliger ist ein unfertiger Gottgeweihter in der Schule des Heiligen Geistes. Das ist meine Definition für Heiligung. Alle hier in unserer Mitte sind Heilige, die sich dem Herrn Jesus einmal wirklich übergeben haben. Es ist wichtig, dass wir Jesus akzeptieren als Heiland und Herrn, Retter und Herrn. Bitte nicht trennen voneinander. Retter und Herrn, Heiland und Herrn. Sie können nicht eines nur nehmen und das andere lassen, dann sind Sie kein Heiliger. Es gibt Leute, die nenne ich Golgatha-Spaziergänger, die sich so gelegentlich erinnern an das Kreuz Christi, besonders Karfreitag. Ach ja, die das Kreuz von ferne grüßen. Vielen Dank, Herr Jesus, du bist ja auch für mich gestorben. Ja, vielen Dank. Wenn sich aber ein Mensch im Übrigen in den 364 Tagen um diesen Jesus nicht kümmert, dann ist er wahrlich kein Heiliger, kein Kind Gottes, kein Glied Christi. Jesus annehmen als Retter, als Heiland, nicht so im Vorübergehen und gleichzeitig als Herrn des Lebens. Bei allen Fehlern, die wir haben, es ist wirklich wahr, wir dürfen kommen, wie wir sind. Wir müssen uns da nicht erst fromm anstreichen. Wir dürfen kommen, wie wir sind, aber wir sollen nicht bleiben, wie wir sind, auf keinen Fall. Also, Heilige sind unfertige Gottgeweihte in der Schule des Heiligen Geistes. Die Heiligen Gottes sind Menschen, die laufend Fehler machen, die jeden Tag vielleicht sündigen. Ich fuhr mal mit einem Pfingstler im Auto, mit einem lieben Bruder, der der Pfingstbewegung nahe stand. Ja, das war wohl in den 50er Jahren, ist schon lange her. Und der Bruder sagte abends um 18 Uhr, als wir zur Versammlung fuhren, Halleluja, ich habe heute noch nicht gesündigt. Sei vorsichtig, sag das bitte nicht. Ich würde sowas nicht sagen. Wer weiß denn, was in Sekundenschnelle durch unseren Kopf schießt, Fantasie, Gedanken. Wer kann denn sagen, ich habe heute noch nicht gesündigt? Ja, nicht in grober Form, das glaube ich gern. Aber die feinen Sünden sind auch nicht viel besser. Die Heiligen Gottes sollen die Welt richten. So, jetzt machen wir einen kühnen Sprung. Wir haben gerade geschaut, Mönch, Eiger, Jungfrau. Wir sehen im Sonnenglanz die herrlichen Berge. Jetzt schauen wir mal runter. Es wird langsam Abend. Das Lauterbrunnental ist schon dunkel. Jetzt schauen wir in die Dunkelheit. Ich kann auch sagen, jetzt schauen wir statt in die Zukunft, in die Vergangenheit. Was sind das für Leute, diese Heiligen? Wo kommen die her? Was waren die einmal? Da haben wir einen sogenannten Lasterkatalog, die gibt es mehrfach im Neuen Testament. Lasterkatalog, das nennen die Theologen und Ausleger Texte, wo wir so eine ganze Reihe von Sünden aufgezählt finden. Das haben wir schon beim Herrn Jesus in Matthäus 15, Vers 19. Das haben wir in Epheser 5, 5 und 6. Das haben wir in 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Und es gibt noch weitere solcher Lasterkataloge. Ja, wenn wir das so lesen, dann sind wir vielleicht schnell damit fertig, nicht wahr? Dann denken wir, vielen Dank, oh Herr, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Wollüstlinge, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerräuber. Vielen Dank, Herr, damit habe ich ja sowieso nichts zu tun. Ich würde ein bisschen zur Vorsicht raten. Denn auch wenn wir dem Herrn gehören, versucht das Alte immer noch nach uns zu greifen, oder nicht? Wie ist es denn mit dem Thema Götzendiener? Götze ist alles, was uns lieber und wichtiger ist als der Herr Jesus. Ein Mensch kann zum Götzen werden, ein ehrgeiziges Ziel, Karriere, die ich machen will, kann zum Götzen werden, etwas, das ich unbedingt durchsetzen will und muss, mein Eigenwille, mein Ich, meine Lust, kann zum Götzen werden. Vieles in unserem Leben, die Medien, der Fernseher kann zum Götzen werden, alles, wo der Herr Jesus nicht so richtig dazu passt, was wir aber unbedingt meinen haben zu müssen. Oh, Vorsicht mit dem Thema Habgier, sagt Paulus, Habsucht ist Götzendienst. Wir haben das und das und das und wollen aber noch mehr. Reichtum ist keine Sünde. Hoher Kontostand auf der Bank ist keine Sünde. Wie du umgehst mit dem Reichtum, das ist die Frage. Reichtum ist an sich keine Sünde. Es kommt auf den Umgang an. Wenn wir habgierige Menschen sind, Pleonexia, griechisch, das mehr haben wollen, je mehr er hat, je mehr er will. Ich brauche noch mehr Geld, noch mehr Besitz, noch mehr Lust, noch mehr, 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 mehr. Die Habgier ist ganz gefährlich. Diebstahl. Ich habe hier schon gesagt, auf der Langensteinbacher Höhe, als Schriftleiter einer Zeitschrift, der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, 3 oder 4 Probenummern habe ich da hinten hingelegt. Da bin ich immer gierig, begierig nach guten Texten. Und da zitiert man gerne mal diesen und zitiert mal jenen. Und da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel zitiere, ohne dann den Verlag zu fragen, sonst bin ich schon im Diebstahl. Und Lüge hat feine Verästelungen, Höflichkeitsflosteln, die gar nicht ernst gemeint sind. Ach, wie freue ich Sie zu sehen, lieber Bruder. Und daheim sagt man der Frau, der ist mir heute auch wieder über den Weg gelaufen, den ich im Grunde gar nicht mag. Oh, Vorsicht mit der Lüge, die hat feine Verästelungen. Zitatverfälschung ist auch schon eine Art Lüge. Also wir wollen uns bitte von diesen hier genannten Dingen nicht so schnell drüber hinweglesen. Aber nun gibt es ja hier wirklich krasse Sünden, wo wir wirklich sagen, damit habe ich nichts zu tun. Krasse Sünden. Und Paulus sagt den Heiligen, das sind manche von euch gewesen. Das Wort manche muss nicht bedeuten, nur ein paar, 3 oder 4, sondern ein guter Teil der Gemeinde kam aus solchen Sünden, vielleicht 60%. Und die anderen, die feinen Sünder, sind ja vor Gott auch nicht viel besser, die feinen Sünder. Professor Streuter hat seinerzeit immer darauf hingewiesen, man kann ja auch sündigen in Wissenschaft, Technik und Kunst. Es gibt ja auch die Sünde des feinen Hochmuts, wo wir die verachten, die da nicht mitkommen, was wir alles wissen und so weiter. Es gibt auch die feine Sünde. Aber viele steckten in ganz groben Lastern. Und jetzt sage ich das, was unseren Text so außerordentlich macht, ihr Lieben. Die groben Sünder von Vers 9 und 10 und die Heiligen von Vers 2 und 3, die die Welt richten sollen, das sind dieselben Leute, jedenfalls zum ganz großen Teil. Das sind dieselben Leute, in den Dingen stecktet ihr. Und jetzt ist alles neu geworden. Jetzt dürft ihr Mitarbeiter Gottes werden. Jetzt habt ihr eine gewaltige Zukunft mit Christus vor euch. Das sind dieselben Leute. Das ist das Großartige. Ja, wie kann denn sowas geschehen? Wie kann aus einem großen Sünder ein Heiliger Gottes werden? Ihr Lieben, der schönste Vers in unserem Text ist der Vers 11. Den sollte man mal auswendig lernen. Das dreifache göttliche Aber. Gott gibt sich mit der Situation eines Sünders nicht zufrieden. Er will ihn da rausbringen, er will ihn da wegbringen. Ich sagte ja schon, Gott will immer zurechtbringen. Ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, das ist eine Lieblingsbeschäftigung unseres Gottes. Wir kennen dieses Aber Gottes ja auch aus dem Epheserbrief Kapitel 2. Wir waren tot in Sünden und Übertretungen, aber Gott in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit, er hat uns mit dem Christus, die wir tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aber Gottes in Epheser 2, Vers 4. Hier aber haben wir gleich ein dreifaches Aber, dreimal. Eines der wunderschönsten Evangeliumsworte im ganzen Neuen Testament ist 1. Korinther 6, Vers 11. In diesen Dingen stecktet ihr, von denen wart ihr umklammert. Wie schwer kommen manche davon los? Wie viel Rückfall gibt es da? Entscheidend ist unser Wille. Entscheidend ist, dass wir eine Willensentscheidung gefällt haben. Das gilt für das ganze geistliche Leben. Nicht auf dein Gefühl kommt es letztlich an. Gefühle spielen auch eine Rolle, aber sie sind nicht der entscheidende Punkt. Nicht auf deine Größe der Erkenntnis, Höhe der Erkenntnis kommt es an. Erkenntnis ist wertvoll, Bibelkenntnis ist schön, aber auch das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, wem gehört mein Wille? Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein, heißt es in einem Lied. Was will ich zutiefst? Und wenn dein Wille die Entscheidung getroffen hat, raus aus dem Sumpf der Sünde, Herr, du bist mein Herr. Und wenn du 100-mal rückfällig wirst, es bleibt dabei, Jesus ist dein Herr und du bist ein Heiliger Gottes, ein Heiliger mit Fehlern, wie wir alle. Große Fehler, kleine Fehler, viele Fehler oder etwas weniger. Hier kommt das dreifache Aber Gottes in diese bedrohliche Situation hinein. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Das klingt feierlich, beinahe liturgisch. Das erinnert mich daran, das könnte eine Gemeindeversammlung gewesen sein, vielleicht mit einer Taufe verbunden, wo dann diese Neubekehrten durch Handauflegung geweiht wurden. Ihr kommt aus schweren Sünden, aber ihr seid abgewaschen. Nicht durch H2O, nicht durchs Wasser. Das Taufwasser kann nicht Sünden abwischen, sondern gewaschen im Blute des Lammes. Taufwasser kann etwas bezeugen und darstellen, aber nicht Sünden wegnehmen. Aber es kommt ja mal der Ausdruck in Offenbarung 7, Vers 14, gewaschen im Blute des Lammes. Sie haben ihre Kleider gewaschen und helle gemacht im Blut des Lammes. Offenbarung 7, Vers 14. Ist natürlich Bildersprache, ist klar, kein Blutbad. Bildersprache. Ihr habt die Erlösung Jesu am Kreuz, sein blutiges Sterben, das habt ihr für euch persönlich angenommen und habt erkannt, er trug die Sünde der ganzen Welt, also trug er auch meine. aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, dem Herrn überantwortet, dem Herrn übergeben, dem Herrn überweiht. Willst du dem Herrn gehören? Ja. Darf ich mal fragen, hast du dieses Ja schon gesagt, nicht als Golgatha-Spaziergänger, der ab und zu mal an Karfreitag ans Kreuz denkt, ach ja, ich bin ja auch Christ. Nein, so geht das nicht, sondern als einer, der Jesus angenommen hat als Heiland und Herrn, Retter und Herrn. Ich habe mich gerade mit den Pastoralbriefen beschäftigt und bin da auch immer wieder drauf gestoßen, Gott ist ein Rettergott und Gott will unser Herr sein. Und dasselbe gilt für Jesus, Retter und Herr, nicht eines davon nur. Aber manche haben Angst, wenn du den Herrn Jesus annehmen willst, dann kommt der Teufel und sagt, mach das lieber nicht. Haben Sie diese Anfechtung schon mal im Leben verspürt, vielleicht als junger Mensch oder vielleicht jetzt noch? Mach das lieber nicht. Übergib dich nicht Jesus. Du weißt doch, was alles verboten ist bei den Frommen. Du kommst im Leben ja vollkommen zu kurz. Was ist denn mit den Diskotheken? Was ist denn mit dem Alkoholgenuss? Und das ist nicht recht. Das eine ist total verboten, das andere ist halbwegs verboten, das andere sieht man auch nicht so gern. Da gibt es dann tausenderlei Fragen. Tu das lieber nicht. Solange du nicht dem Herrn Jesus gehörst, da kannst du ja in Fragen der Ehe und Sexualität, in Fragen Geld, Immobilien, Besitz und Grundstück und Lügen und alle möglichen selber entscheiden. Wenn dann Jesus dein Herr ist, kannst du das nicht mehr. Oh, jetzt sind wir Christen aber arm dran. Durchschauen wir bitte die Tricks des Teufels und seine Argumente. Die sind uns nicht unbekannt, sagt Paulus einmal. Und fall da bitte nicht drauf rein. Fall da bitte nicht drauf rein. Ja, wir kommen in manchen Dingen zu kurz. Bei Drogen und Aids und allen möglichen Dingen kommen wir dann vielleicht zu kurz. Da kommen wir gerne zu kurz, nicht wahr? Und dafür bekommen wir einen Reichtum an Herrlichkeit, an Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern ist ein Wert und ein Gut, den man in der Welt nicht findet. Da gibt es Interessengemeinschaften in der Wirtschaft und in den Finanzen und hier und bei Politikern, aber die Wertschätzung in der Gemeinde, wo einer weiß vom anderen, in dir lebt der Christus, das kann die Welt nicht bieten. Wir finden unsagbar viele Dinge, die die Welt nicht bieten kann. Das Leben in der Gemeinschaft mit Jesus, Vergebung der Sünden, Rechtfertigung, mit Gott in Ordnung, keine Angst mehr vor einer Hölle. Und selbst im Sterben ist der Herr bei uns und bleibt bei uns. Wir leben dem Herrn, wir sterben dem Herrn, wir haben eine unlösbare Gemeinschaft mit ihm. Ach, ich könnte so vieles nennen, wäre ein Thema für sich, was wir alle beim Herrn finden. Also fallen wir bitte nicht auf den Trick des Teufels herein. Du kommst zu kurz, du kommst zu kurz. Ja, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt. Paulus spricht ja viel von der Rechtfertigung im Galaterbrief und im Römerbrief, Kapitel 3, 4, 5. Wir sind mit Gott in Ordnung, da ist keine trennende Wand, da ist keine unbezahlte Schuld mehr dazwischen. Und wir kommen nicht ins Weltgericht, der ist unser Vater. Ich staune immer wieder und sage es auch, wenn ich zu Hause abends noch bete. Herr, es ist mir immer wieder ein Wunder, dass ich zu dir, Yahweh, der ewig Seiende, der Unwandelbare, der Himmel und Erde gemacht hat, dass ich zu dir, Abba Vater, sagen darf und kann dir Kleines und Großes bringen, ohne Angst zu haben, jetzt muss ich mal aufhören, mit mehr darf ich den himmlischen Vater nicht belasten und den Herrn Jesus, sonst wird es gar noch zu viel. Das kann mir passieren und uns passieren, dass wir an einer bestimmten Stelle sagen, nach einem Tag vielleicht, wo wir viel erlebt haben, jetzt lass mich bitte mal in Ruhe mit deiner Fragerei, ich kann nicht mehr, mein Kopf ist so voll. Das wirst du nie von Gott hören oder vom Herrn Jesus. Also ich kann mich jetzt um dich nicht auch noch kümmern, das wird jetzt zu viel. Er ist der Ewige, er ist der Unwandelbare, er ist der Unendliche. Er hat für uns alle Zeit, auch mit Kleinigkeiten darfst du ihn belästigen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Wer sich so abgewaschen weiß durchs Blut des Lammes, Wer so dem Herrn übergeben ist und ein Heiliger geworden, wer so gerechtfertigt worden ist, der darf dann auch das auf sich beziehen, was gesagt ist in unserem Text in Vers 2 und 3. Die Heiligen werden die Welt richten. Die Heiligen werden Engel richten. Das heißt, Gott sucht Mitarbeiter. Wir sind, das sagte schon der Bruder Karl Geier immer, wir sind nicht nur errettet, damit Gott begnadigte Sünder hat, sondern darstellende Heilige. Und Mitarbeiter will er haben, nicht nur begnadigte Sünder. Es geht nicht nur darum, dass wir nicht in die Hölle kommen. Ich hatte ja eine gläubige Mutter und eine gläubige Großmutter. Da ging mir es genau wie dem Timotheus. Die haben es wirklich ernst genommen, das Kind christlich zu erziehen. Meine Großmutter war etwas gesetzlich fromm und sie konnte den Ausspruch tun, wer ins Kino geht, kommt in die Hölle. Deshalb bin ich nie ins Kino gegangen, sondern wenn ich mal in Stuttgart drin war, dann ging ich in ein Filmtheater. Ja, also, so Dinge gibt es ja. Und meine Mutter und Großmutter, die haben dann schon als ich noch kleines Kind war, mir die Hölle im Kinderzimmer an die Wand gemalt. Also wer nicht Jesus gehört, der kommt in die Hölle, das ist schlimm. Da habe ich gedacht als Kind, da will ich ja eigentlich lieber nicht hinkommen. Und als ich dann neunjährig war und das Zelt von Werner Heugelbach in Mettmann war, dann bin ich in der Kinderstunde zurückgeblieben und habe mich im Gebet dem Herrn Jesus anvertraut. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, machen Sie den bitte nicht, wenn Sie sich dem Herrn Jesus übergeben. Als ich dann wieder zurückging vom Zelt, da ist dann neben dem Friedhof in Mettmann stand er, und da lebte ich ja 5 Jahre in Mettmann nach dem Tod der Mutter. Damals lebte die Mutter aber noch. Ich war neun und ich ging zurück und dachte, das sagst du niemand, dass du dich dem Herrn Jesus anvertraut hast. Das ist mein süßes Geheimnis, das geht niemand was an. Machen Sie das nicht, das ist gefährlich. Da hat man die Brücke nicht hinter sich abgebrochen. Sag's weiter, sag, wo du stehst. 10 Jahre später wurde ich dann bei Bruder Karl Geier in Karlsruhe-Durlach auf einer der ersten Jugendfreizeiten, die nach dem Weltkrieg stattfanden, auf das Gleis der festen Heilsgewissheit geschoben und lernte auch das heilsgeschichtliche Denken kennen. Ein Gedanke zum Schluss. Wir haben von der Vergangenheit dieser Heiligen gehört und von der Zukunft. Jetzt blicken wir noch in die Gegenwart. In die Gegenwart. Was da Paulus zu sagen hat, ist ja nicht gerade erfreulich. Die haben gestritten. Die haben über Kleinigkeiten, über alltägliche Dinge gestritten. Also der Vers 4, der wird von den Auslegern verschieden gedeutet. Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Also diese weltlichen Richter, das sind doch Ungläubige, Ungerechte, Gottlose, die gelten doch in der Gemeinde nichts. Aber wenn ihr Streitereien habt und könnt euch nicht einigen, dann sind die gut genug, dass ihr zu diesen Ungerechten und Gottlosen hingeht und lasst euch von denen beraten. Man kann es auch so verstehen als eine Ironie des Apostels Paulus, der wird nämlich gelegentlich auch ironisch, dass er sagt, wenn ihr Rechtshändel habt und kommt nicht klar. Es gibt doch da in der Gemeinde auch ein paar, die ihr sonst verachtet. Die haben kein Abitur und die haben vielleicht nicht mal einen Schulabschluss. Die sind geistig keine großen Leuchten, aber die können einfach und schlicht denken mit dem natürlichen Menschenverstand. Geht doch mal zu den einfachen Brüdern. Du, Bruder XY, sag du mal, was du dazu meinst. Wohlgemerkt, es ging hier um alltägliche Dinge. Wohlgemerkt, es ging ja nicht um Immobilien, Grundstücke und dergleichen. Wenn es um solch große Dinge geht, wir leben alle in dieser Welt und da gibt es natürlich Dinge, da muss man die weltliche Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Hier geht es nicht um 1 Million Euro, hier geht es nicht um Grundstücke und Häuser. Es gibt große Dinge, da muss man natürlich als Bürger dieser Welt die Gesetze kennen und wenn man sie nicht kennt, sich an jemanden wenden, der sie kennt, Rechtsanwälte und so weiter. Ja, das meint er hier nicht, sondern es ging hier um Kleinkram, vielleicht um Kompetenzgerangel. Vielleicht fühlte sich jemand ein bisschen auf den Fuß getreten und der hat was gegen mich. Es macht mich immer traurig, wenn ich manchmal feststelle, bei Gläubigen, die schon lange gläubig sind, da stoße ich doch manchmal auf das Phänomen, dass einer so arg bedacht ist auf seine eigene Ehre und sein eigenes Ich, dass ich nur ja nicht zu kurz komme. Also das war vor vielen Jahren, als mir in einem christlichen Heim eine Schwester sagte, das war nicht hier, da gab es die Lahöhe noch gar nicht, vor Jahrzehnten sagte mir eine Schwester in einem christlichen Heim, morgens beim Frühstück gebe ich diesem Herrn die Zeitung, wehe, wenn ich nicht Herr Oberbaurat zu ihm sage, wehe, wenn ich seinen Titel vergesse, dann wird er aber böse. Also ihr Lieben, ich will damit sagen, wenn wir so an unserer Ehre hängen, an Titel, das ist aber mein Bereich, das ist aber meine Kompetenz, warum hast du mir da Unrecht getan? Manchmal geht es um ein paar Euro nur oder um ein bisschen Ehrabschneidung. Da sagt Paulus das herrliche Wort, also das gefällt mir wirklich, das möchte ich uns heute Abend noch mit auf den Weg geben. Lass dich doch auch mal bitte wieder übervorteilen. Ja, bringst du das vielleicht fertig? Nicht bei Grundstücken und 100 Milliarden Euro, nein, die haben wir sowieso nicht bei Riesenbeträgen, aber bei diesen täglichen Kleinigkeiten. Lass dich doch ruhig mal übervorteilen. Wenn du eine so große Hoffnung hast, wie sie hier zum Ausdruck kommt, mit Richten, mit Erben, mit königlich Herrschen, dann sollte das doch in unserem Leben praktisch etwas bewirken, nämlich, dass wir über den kleinen Dingen ein bisschen drüber stehen. Dass wir sagen, na ja, der hat mir ein bisschen Unrecht getan, diese 20 Euro hätten eigentlich mir gehört, na ja, und eigentlich ist das ja mein Bereich, na ja, jetzt hat er es an sich gerissen, und jetzt ist so, und der Pastor hat der Schwester länger die Hand gehalten beim Verabschieden, mir nur ein paar Sekunden und ihr 3 Minuten, das ist doch nicht richtig so, und. Also bitte, es wäre doch wunderschön, wenn wir ein bisschen großzügige Menschen würden, großzügig um der großen Hoffnung willen, dass wir sagen, Herr, das Kleine soll klein sein und das Große ist groß, dass wir da richtige Maßstäbe haben, dass wir über den Alltagsdingen stehen können, wegen der Hoffnung. Das schenke der Herr. Amen. Wir beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein herrliches Wort und auch für diesen besonderen Text, wo wir in die Höhe und in die Tiefe schauen konnten, in die Zukunft, in die Vergangenheit, in die Gegenwart. Herr, du weißt, ob wir dir schon verbindlich gehören. Herr Jesus, sei du unser aller Herr. Und lass uns nicht auf den Trick des Teufels hereinfallen, wir kämen dann zu kurz. Schenke, dass wir deine Reichtümer annehmen und dann auf die Schätze Ägyptens wie Mose verzichten können. Herr, segne diesen Text auch für unser praktisches Leben, dass wir gelöste Leute sind, erfüllt von der glückseligen Hoffnung. Hab Dank, dass dein Aber der Sündengebundenheit der Menschen entgegentritt, auch unserer Gebundenheit, wo sie noch ist. Aber, das lass an jedem von uns doch bitte geschehen. Amen.